Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 12:30, Rendezvous mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Für das nordkoreanische Regime endet der Raketenstart mit einem Absturz. Nun wachsen die Sorgen vor einem neuen Atomtest. In Syrien wird wieder vereinzelt geschossen, trotz Waffenruhe. Schicksalstage im Land, dazu das Tagesgespräch um 1. Dann, in Bahrain soll das umstrittene Formel-1-Rennen nun doch stattfinden, trotz Unruhen. Und der Kraft der Wellen gehört die Zukunft. Ökostrom aus dem Meer in Schottland und die Reportage im Rendezvous. Und im Studio heute Mittag sind Simon Loy und Georg Auftermauer. Ihr habt die News.
Der Start einer nordkoreanischen Rakete, die kurz danach ins Meer stürzte, wird weltweit scharf kritisiert. So warnt China vor Aktivitäten, die die Stabilität in der Region gefährden könnten. China gilt als wichtigste Stütze des nordkoreanischen Regimes. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon bezeichnet den Start als bedauerlich. Das Land verstoße gegen eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats und bedrohe die Stabilität in der Region. Die Schweiz verurteilt den Raketenstart in Nordkorea ebenfalls. Im Nordwesten von Syrien haben sich Regierungstruppen und Rebellen wieder gegenseitig beschossen. Das sagte der Leiter der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London. Es handelt sich um das erste Gefecht seit dem gestrigen Beginn der Waffenruhe. Die Waffenruhe scheint laut der Beobachtungsstelle mehrheitlich befolgt zu werden. Allerdings gäbe es keine Hinweise, dass die Regierungstruppen aus den Städten zurückgezogen würden. Auch UNO-Vermittler Kofi Annan sagte, sein Plan zur Beilegung des Konflikts werde von Präsident Assad bis jetzt nicht vollständig umgesetzt. Der britische Premierminister David Cameron ist in Burma eingetroffen, als erster westlicher Regierungschef seit Jahrzehnten. Das südostasiatische Land war bis 1948 eine britische Kolonie. Ab 1962 stand Burma knapp 5 Jahrzehnte unter einer Militärherrschaft. Seit gut einem Jahr verfolgt eine zivile Regierung unter dem ehemaligen General Thein Sein eine Politik der Öffnung. Nach einem Gespräch Camerons mit Präsident Sein ist auch ein Treffen mit Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi geplant. Im westafrikanischen Guinea-Bissau hat sich das Militär an die Macht geputscht. Laut örtlichen Medien wurde Ministerpräsident Carlos Gomes Jr. in der Hauptstadt Bissau von Soldaten festgenommen. Gomes Jr. galt als Favorit für die Stichwahl um das Präsidentenamt, die in 2 Wochen stattfinden sollte. Nach der ersten Wahlrunde Mitte März waren Betrugsvorwürfe laut geworden. Neben dem Ministerpräsidenten wurden offenbar zahlreiche weitere Politiker festgenommen. Beim Putsch soll mindestens eine Person ums Leben gekommen sein. In Berggemeinden sollen Baugesuche für Zweitwohnungen noch bis Ende Jahr bewilligt werden können. Das fordert eine Konferenz der Gemeindepräsidenten von Ferienorten. Sie unterstützt damit die Forderung der Bergkantone. Und auch der Kanton Bern vertritt diese Haltung, wie die bernische Justizgemeinde und Kirchendirektion mitteilt. Anders hatte sich der Bund zur Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative geäußert. Er will die Gesuche mit sofortiger Wirkung stoppen. Der Schweizerische Gewerbeverband hat eine Kampagne gegen den Einkaufstourismus im Ausland lanciert. Wer an der Grenze einkaufe, schade der Schweiz, so der Gewerbeverband. Man müsse der eigenen Wirtschaft Sorge tragen. Der Verband macht mit Inseraten und Plakaten auf sein Anliegen aufmerksam. Letztes Jahr hätten Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten rund 5 Milliarden Franken im grenznahen Ausland ausgegeben. In Basel hat Bundesrat Ueli Maurer die diesjährige MUBA eröffnet. Er durchschnitt zur Eröffnung ein weißes Band, begleitet von den Regierungspräsidenten beider Basel, Guy Morin und Peter Zwick, und der Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch. Zürich ist in diesem Jahr Gaststadt an der MUBA. Gastland ist Indien. Bis am 22. April präsentieren fast 870 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. Das umstrittene Formel-1-Rennen in Bahrain findet statt. Das hat der internationale Automobilverband FIFA entschieden. Es seien angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, weshalb der GP am Sonntag in einer Woche gestartet werden könnte, so die FIA. In Bahrain kommt es seit längerem immer wieder zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten, die Reformen verlangen. Letztes Jahr wurde das Formel-1-Rennen deshalb abgesagt.
12.35 Uhr, so geht's weiter. Das Regime in Nordkorea verharmlost die Panne, doch die Peinlichkeit ist angerichtet. Was nun? Gratis-Koran gefällig? In Deutschland gibt eine Aktion von Islamisten zu reden. Dann kurzfristiges Denken. Wucherpreise in der Ukraine während der Fußball-EM als klassisches Eigentor. Schließlich Zürich zu Gast in Basel an der MUBA.
Gestern bin ich mit dem Lieni von Bühli Kreidebüchsler sammeln.
Eine Annäherung nicht nur sprachlicher Art. All das nach Börse, Wetter, Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 6.110 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 1 Franken 20,18 gehandelt, der Dollar zu 91,33 Rappen. Die Wetterprognose. Heute gibt es in der Nordwestschweiz und im Mittelland kurze sonnige Abschnitte. Dazwischen gehen lokale Schauer nieder, vor allem in den Alpen und im Süden. Die Höchsttemperaturen reichen im ganzen Land zwischen 11 und 15 Grad. Am Wochenende ist es in der ganzen Schweiz grau und nass. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 900 und 1400 Metern. Mit zügiger Brise steigen die Temperaturen im Norden nur noch auf 10 Grad. Im Süden ist es mit 14 Grad etwas milder. Verkehrsinfo DRS von 12.36 Uhr auf der Nord-Süd-Achse Richtung Norden vor dem Gotthardtunnel in Airolo. 2 Kilometer Stau. Und in der Region Zürich auf der 1 Richtung Zürich zwischen Efretikon und dem Brütiseller Kreuz stockender Verkehr wegen einer Baustelle.
Ja, aus der Idee, Stärke zu zeigen, wurde ein Fiasko. Die Langstreckenrakete, die Nordkorea mit einem Satelliten bestückt ins All schicken wollte, diese Rakete zerbrach kurz nach dem Start und stürzte ins Gelbe Meer. Das nordkoreanische Regime gibt den Fehlschlag zu. Ich fragte Urs Morf in Peking, weiß man inzwischen genauer, warum das mit dem Start nicht geklappt hat?
Noch nicht in allen Details, aber was sicher erscheint, ist, dass der Wechsel von der ersten Brennstufe zur zweiten Brennstufe nicht geklappt hat. Und daraufhin ist dann eben diese Rakete ins Meer abgestürzt.
Mich hat etwas überrascht, dass Pyongyang für seine Verhältnisse relativ offen über diesen Absturz informiert hat heute. Erstaunt Sie das auch?
Ich war sehr gespannt darauf, wie man damit umgehen würde, weil bei den bisherigen zwei Langstreckenversuchen, die ja auch schief gegangen sind, hat das Regime der eigenen Bevölkerung gegenüber darauf beharrt, das sei ein voller Erfolg gewesen. Und weil es ja ein ziemliches Informationsmonopol hatte, glauben tatsächlich viele Nordkoreaner bis zum heutigen Tag, dass da im Weltall zwei Satelliten kreisen, die über einen Radiosender Loblieder über den Staatsgründer Kim Il-sung verbreiten. Jetzt hat das Regime anders reagiert, und zwar wahrscheinlich einfach, weil dieses Informationsmonopol nicht mehr ganz so hermetisch dicht ist. Das wäre rausgekommen, dass das nicht stimmt, und dann wäre es wahrscheinlich noch peinlicher gewesen, als es eben gleich selber zuzugeben.
Das Signal, das der neue nordkoreanische Führer Kim Jong-un gegen innen aussendet, ist ja nicht gerade eines der Stärke mit dieser Pleite da. Was bedeutet die Raketenpanne denn innenpolitisch?
Es ist wirklich eine sehr, sehr große Blamage, denn es ging ja darum, dass dieser Raketenstart der Höhepunkt hätte sein sollen für die 100-Jahr-Geburtstagsfeier des Staatsgründers. Und dabei sollte das offen deklarierte Thema dieser Veranstaltung, da sollte der eigenen Bevölkerung vorgeführt werden, dass Nordkorea heute eben ein sogenannt wohlhabendes und technisch hochentwickeltes Land ist. Ich meine, dass es nicht wohlhabend ist, das haben die Nordkoreaner schon vorher selber gewusst, aber jetzt hat auch das mit dem technisch hochentwickelt, noch einen ziemlichen Kratzer bekommen. Und ich denke, das könnte noch ein Köpferollen geben. Da wird intensiv gesucht werden, wer dafür verantwortlich ist.
Hat das Regime denn nun nach dieser Pleite genug von der Raketenstart oder macht es weiter mit Provokationen? Was ist da zu erwarten, Urs Morf?
Also wenn es so läuft wie bei den früheren Ereignissen dieser Art, also Raketen- und Bombentests, dann wird es nach diesem Scheitern mit trotzigen neuen Provokationen weitermachen, nachdoppeln. Erst recht, falls jetzt der UNO-Sicherheitsrat scharf darauf reagieren sollte. Das war beim letzten Mal 2009 schon so. Nach der Verurteilung eines Raketentests durch den UNO-Sicherheitsrat ging es weniger als 2 Monate, bis Nordkorea einen Atombombenversuch unternahm. Und diesmal soll der Norden laut der westlichen Satellitenaufklärung bereits daran sein, einen neuen Testschacht auszuheben.
Dieser jüngste Raketenstart war ja weltweit sehr umstritten. Zum Schluss, wie sehen die Reaktionen aus auf den misslungenen Start? Hämisch?
Ja, die Reaktionen, die gehen auch immer ein bisschen nach einem Muster. Also der Westen protestiert. Es kommt nicht darauf an, ob das ein Scheitern ist oder nicht, sondern es geht darum, dass Nordkorea eben Techniken ausprobiert, die es nicht ausprobieren dürfte. Und Russland und China versuchen jeweils am Anfang, Nordkorea in Schutz zu nehmen oder mindestens den Druck zu lindern. Diesmal war es ganz, ganz leicht anders. Russland hat sehr, sehr schnell erklärt, dass es ein ganz klarer Verstoß sei gegen das UNO-Reglement, was Nordkorea gemacht habe, aber soeben hat der russische Außenminister Lavrov sich öffentlich dagegen ausgesprochen, neue Sanktionen zu ergreifen, weil die nichts bringen würden. Und bei den Chinesen ist es nach dem alten Muster gelaufen, die haben 6 Stunden gewartet und nachher zu allgemeiner Besonnenheit aufgerufen, man soll nichts unternehmen, was die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel noch verschärfen könnten.
Das sagt Ostasien-Korrespondent Urs Morf. Dürfen Baugesuche für Zweitwohnungen in diesem Jahr noch bewilligt werden oder nicht? Das ist die zentrale Streitfrage, die sich stellt, seit die Zweitwohnungsinitiative angenommen worden ist. Nun schlägt sich auch der wichtige Tourismuskanton Bern auf die Seite der Bergkantone. Diese wollen Baugesuche in diesem Jahr noch bewilligen, nicht so der Bund. Eine Einigung ist weit weg. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Jetzt noch schnell ein Ferienhäuschen bauen, bevor die Zweitwohnungsinitiative in vielen Tourismusorten einen Baustopp bringt. Das wollen die Bergkantone ermöglichen und auch der Kanton Bern will Baugesuche dieses Jahr noch bewilligen. Warum, erklärt Christoph Neuhaus, Justizdirektor des Kantons Bern.
Es braucht Kontinuität in der Politik. Die Leute, die sind am Planen, die sind in Projekten. Es geht auch um Verlässlichkeit des Staates als Partner. Plus, die Initianten haben es auch immer gesagt und da wollen wir Lei halten.
Es geht um die Beschränkung des Zweitwohnungsanteils auf 20%. In Orten, wo der 20%-Anteil erreicht oder überschritten ist, sind Baubewilligungen ab dem 1. Januar 2013 nichtig. Das sagt der Initiativtext ganz deutlich. Aber die Übergangsfrist bis Anfang 2013 ist unklar. Der Bund empfiehlt deshalb, keine neuen Baugesuche mehr zu bewilligen, wie Stefan Scheidegger, Vizedirektor des Bundesamtes für Raumentwicklung, sagt.
Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann sollten diese Gesuche in Zweifelsfällen sistiert werden.
Dass sich die Bergkantone und jetzt auch der Tourismuskanton Bern nicht an diese Empfehlungen halten, das bedauern die Initianten der Zweitwohnungsinitiative. Mitinitiant Philipp Rock ist enttäuscht.
Ja, sicher, weil die Kantone sollten die Entscheide des Volkes klar respektieren. Was ich hoffe, ist, dass wenigstens die Kantone nicht eine Lawine von Bewilligungen geben werden, um diese unklare Zeit zu nutzen. Das wäre sehr schade, wäre gegen den Willen des Volkes gemacht.
Der Kanton Bern sagt, es gehe ihm vor allem um Planungssicherheit. Bauherren sollten ihre begonnenen Projekte realisieren können. Damit drohen aber Gerichtsfälle, denn Baubewilligungen, die im laufenden Jahr erteilt werden, könnten angefochten werden. Möglicherweise müssen also Gerichte darüber entscheiden, ob die Bestimmungen der Initiative bereits jetzt gelten oder erst 2013 in Kraft treten. Auch eine Arbeitsgruppe, in der Bund, Kantone und Initianten vertreten sind, konnte bisher keine Einigung erzielen. Wenn es so weitergehe, sagt Stefan Scheidegger vom Bundesamt für Raumentwicklung,
dann wird der Bundesrat nach den Sommerferien entscheiden müssen, welche Haltung er nun konkret einnimmt, ob er an seiner Haltung festhält oder ob er allenfalls zu einem anderen Schluss kommen würde.
Ob also Baubewilligungen in diesem Jahr doch rechtmäßig wären. Trotz des juristischen Hickhacks, der Berner Justizdirektor Christoph Neuhaus glaubt an eine guteidgenössische Lösung.
Wir hoffen, dass man das mit Augenmaß umsetzt. Es ist ganz klar, die Initiative ist angenommen worden, weil man überbordet hat in den vergangenen Jahren. Also das ist eine Konsequenz. Ich gehe davon aus, dass letztendlich die schweizerische Eigenschaft vom Kompromiss, dass die siegen wird.
Sie hören DRS1, DRS2, DRS4 und die DRS-Musikwelle mit den Mittagsinformationen, die wir übrigens auch als Podcast anbieten unter drs.ch. In Deutschlands Fußgängerzonen verteilt eine Gruppe radikal-konservativer Moslems den Koran. 25 Millionen Exemplare sollen unter die Leute gebracht werden, auch in der Schweiz und Österreich. Das diene der Verständigung der Religionen, sagt die Gruppe, die sich die wahre Religion nennt. Viele Deutsche, aber auch deutsche Moslems befürchten aber, Toleranz unter den Religionen sei nicht das Ziel. Kaspar Selk.
Die Aktion läuft eigentlich schon seit Oktober letzten Jahres, aber mit einer speziellen PR-Offensive in den Fußgängerzonen ausgerechnet am Ostersamstag kam endlich die erhoffte Aufmerksamkeit. Die wahre Religion, schon der Name der Gruppe, welche den Druck von angeblich 25 Millionen Exemplaren des Koran in Auftrag gegeben hat, signalisiert nicht wirklich die behauptete Toleranz und Offenheit unter den Religionen. Und was der Anführer dieser fundamentalistischen Gruppe, Ibrahim Abu Naj, in seinen Predigten von sich gibt, klingt auch nicht wirklich nach Respekt vor der Heiligen Schrift der anderen.
Wenn einer jetzt kommt und sagt, nein, ich will der Bibel folgen, kommt er ins Paradies? Niemals, der kommt für ewig in die Hölle.
Derart düstere Perspektiven für Vertreter anderer Glaubensrichtungen kann man sich, wie viele andere Beispiele größter Intoleranz, ausführlich in den Publikationen von Der wahre Glauben anhören, anschauen, anlesen. Dennoch besteht nach der anfänglichen Aufregung über das Osterwochenende Einigkeit unter den deutschen Kommentatoren und Politikern, dass das Verteilen religiöser Schriften in einem Land mit Religions- und Meinungsäußerungsfreiheit unproblematisch ist. Problematischer ist anderes. Zum einen schon die rein praktische Frage, was mit den vermutlich rund 24.900.000 Koranexemplaren geschehen soll, welche uninteressierte Menschen wieder loswerden wollen. Die darf man nicht einfach wegschmeißen, wie die Amerikaner in Afghanistan haben lernen müssen. Zu reden gibt aber vor allem die Frage, was mit dieser Aktion eigentlich beabsichtigt werde. Es geht offensichtlich darum, Andersgläubige für diese speziell mittelalterlich radikal intolerante Ausprägung des Islam anzuwerben. Erhellend ist in diesem Zusammenhang die Reaktion der wahren Gläubigen auf die kritische Berichterstattung in den deutschen Medien über genau diesen Aspekt, nämlich Mission zur Intoleranz, Anwerbung zum Islamismus. Auf einer Website, die mit dieser Organisation Wahrer Glauben in Verbindung steht, wurden die betreffenden deutschen Journalisten offen bedroht. Sie wurden als Affen und Schweine betitelt und man erklärte ihnen, man wisse genau, wo sie wohnten. Tenor, wir werden euch kriegen. Die Druckerei, die den lukrativen Koranauftrag in Millionenauflage bekommen hatte, will jetzt noch einmal sprichwörtlich über die Bücher gehen. Sie hat den Druck einstweilen eingestellt.
13 Minuten vor 1. In 2 Monaten geht sie los, die Fußball-EM in Polen und der Ukraine. Doch dort in der Ukraine freuen sich viele Menschen nicht nur auf das Fußballfest, sondern vor allem aufs Geschäft. Schon jetzt spricht UEFA-Präsident Michel Platini von Kostenwucher, zum Beispiel bei den Hotelzimmerpreisen.
Les prix qui ont été discutés il y a quelques années et les prix d'aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes. Les prix sont excessivement chers pour les touristes.
Unser Korrespondent Peter Giesling war kürzlich in der Ukraine. Ich fragte ihn, ist da was dran an dieser Kritik?
Ja, leider. Der Reiseveranstalter TUI hat vor wenigen Monaten zahlreiche Hotelbetten im ganzen Land reserviert, um diese dann den Fußballfans weiter vermitteln zu können. Und nun haben sehr viele ukrainische Hotels diese Vorverträge gekündigt und sie verlangen nun plötzlich das 3- oder gar das 10-fache der früher mal vereinbarten Hotelpreise.
Das heißt, die Touristen werden vielleicht nicht kommen, wenn die Preise so hoch sind. Es drohen quasi kalte Betten. Ist das nicht ein Eigentor für die Ukraine?
Doch, das muss man so sehen. Man muss auch wissen, dass fast alle Fußballmannschaften entschieden haben, schon vor langer Zeit nicht in der Ukraine zu wohnen. Nur gerade die ukrainische Mannschaft selbst, dann Schweden und Frankreich, haben entschieden, in der Ukraine Quartier zu beziehen. Alle anderen Mannschaften ziehen es vor, in Polen Quartier aufzuschlagen. Die Engländer beispielsweise, die müssen fast alle Vorrundenspiele in der Ukraine absolvieren und trotzdem, sie werden für jedes einzelne Fußballspiel speziell von Polen in die Ukraine fliegen und dann wieder nach den Spielen zurück, einfach weil ihnen das praktischer und vernünftiger scheint.
Was macht eigentlich Präsident Janukowitsch gegen diesen Kostenwucher?
Ja, er kann letztlich wenig tun, denn der Staat selbst betreibt natürlich keine Hotels. Janukowitsch hat bereits vergangene Woche die Hoteliers aufgerufen, ihre Preise zu senken, auf das Kassieren von Wucherpreisen zu verzichten. Aber ich denke, das waren einfach schöne Worte, ohne dass diese dann wirklich Folgen haben werden.
Die Ukraine ist ja ein sehr korruptes Land. Inwiefern hat die Mafia bei diesem Kostenwucher die Hände im Spiel?
Am Beispiel eines Hotels in Kiew weiß man, dass dort die Mafia wirklich ihre Hände im Spiel hat, was die Verteuerung der Hotelpreise anbetrifft. Allgemein ist zu sagen, dass Geschäftsleute in der Ukraine einfach konfrontiert sind mit Korruption, mit Behördenwillkür und einer unheimlich ausgebauten Bürokratie, welche das Geschäften dort erschwert und eben auch vor allem verteuert.
Ganz zum Schluss, Peter Giesling, wir haben jetzt viel von der Ukraine gesprochen. Die Fußball-EM findet aber auch in Polen statt. Sieht es dann dort besser aus?
Ich denke schon, dort läuft einfach alles sehr viel westeuropäischer. Mit dem Internet funktioniert es besser. Wenn ein Besucher beispielsweise aus der Schweiz oder aus Deutschland seine Reise nach Polen buchen will, da kann er alles im Internet sich selbst organisieren. In der Ukraine ist es leider nicht möglich. Und ich denke auch, dass es mit den Hotelpreisen dort besser läuft als in der Ukraine.
Das sagt IRS-Korrespondent Peter Giesling. Der Zwischenfall auf der schottischen Gasplattform Elgin hat es wieder mal gezeigt. Der Abbau fossiler Brennstoffe ist ein Risikogeschäft und teuer. Schottland bereitet sich darum schon lange auf ein neues energetisches Zeitalter vor. Vor der Küste der schottischen Insel Islay liegt das älteste Wellenkraftwerk der Welt. Martin Aliot war dort.
Eingebaut in die Felsen der Südwestküste von Islay befindet sich die älteste Anlage der Welt zur Stromgewinnung aus Wellenkraft. Seit über 11 Jahren speist das sogenannte Limpet Ökostrom ins Netz. Limpet bedeutet eigentlich Klette, aber das Wort wurde aus einer Abkürzung gebildet. Land Installed Marine Power Energy Transformer, landgestütztes Marinekraftwerk. Kevin Wiggins, ein 49-jähriger Crofter, also Bauer, sorgt nebenbei für Betrieb und Unterhalt. Oben auf dem Fels deutet er nordwärts in die Gischt und bemerkt ohne jede Ironie:
You see the Frenchman's Rocks over here? Yeah. So many shipwrecks around here, so that's why Islay is ideally suited for, as is Scotland, for this type of facility.
Sehen Sie den Franzosenfels dort? Fragt er. Die Gegend sei voller Wracks. Deshalb seien Islay und Schottland so geeignet für ein derartiges Projekt. Dann deutet er auf die Zahnlücke im Fels zu seinen Füßen.
What we have here is a what we call the collector here, and this the waves are channeled under this into a chamber, and the air is then compressed.
Die Wellen donnern gegen den Fels und werden in 2 Röhren eingespeist. Dort komprimieren sie Luft. Die meisten Leute meinten, das Wasser treibe die Turbinen am Ende der Röhren. Aber es sei Luft. Eine oszillierende Wassersäule nenne man das.
People think it's the waves that are actually driving, it's water that's driving, it's not, it's actually compressed air.
Und so heulen die beiden Turbinen, die zusammen 500 Kilowatt abgeben, bei jedem Wellenschlag auf wie ein verärgerter Drache, der einen Dorn in der Pfote entdeckt hat. Matthew Seed ist der Direktor der Firma WaveGen, die den Prototypen entwickelte. 2005 wurde WaveGen vom deutschen Energiekonzern Voith Hydro erworben. Seed preist die Zuverlässigkeit der ewig wogenden See, die schon Homer besungen hatte.
The periods of running and the continuity of running in wave energy is certainly much greater.
Wellenkraft sei kontinuierlicher als Wind. Die Turbinen geben nahezu immer Strom ab.
It's very close to 100%.
Denn gerade hier im Westen Schottlands habe es immer Wellen.
There are always some waves.
Es wird geschätzt, dass das Wellenpotenzial Schottlands etwa 14 Gigawatt beträgt. Das ist mehr als die gesamte vorhandene Energieproduktion und entspricht einem Zehntel des gesamten europäischen Potenzials. Matthew Seed sieht Schottland daher als Pioniernation.
When you look worldwide at the marine sector, Scotland is without doubt at the forefront of that.
Im Marinesektor der erneuerbaren Energien sei Schottland zweifellos weltweit führend, sowohl was die Vielfalt der installationsreifen Technologien betreffe, als auch bezüglich der aktiven Förderung durch die schottische Regierung. Derzeit produziert Schottland etwa ein Fünftel seines Strombedarfs aus erneuerbaren Energien. Das ist doppelt so viel wie im Vereinigten Königreich als Ganzes und etwa gleich viel wie in Deutschland. Inzwischen sind wir im Innern des Turbinenraums angekommen. Die Turbine ist abgestellt. Die komprimierte Luft heult derzeit nutzlos in der Röhre. Der Drache hat Atembeschwerden. Die Firma WaveGen hat im letzten November das erste kommerziell bestellte Wellenkraftwerk ans Netz angeschlossen. In einem Wellenbrecher vor dem baskischen Hafen Mutriku produzieren schottisch-deutsche Turbinen nun 300 Kilowatt. Sehr weit fortgeschritten ist ein viel größeres Projekt. Am Nordwestrand der Insel Lewis, weit droben auf den äußeren Hebriden, sollen mindestens 4, vielleicht aber gar 30 Megawatt produziert werden. Das wäre dann der Durchbruch.
Eine Reportage von Martin Aliot war das im Rendezvous 4:01. Es ist eine Premiere. Zum ersten Mal in fast 100 Jahren ist Zürich zu Gast an der MUBA in Basel. Zürich zu Gast in Basel, da ist Zündstoff drin, denn die Rivalität zwischen den beiden Städten, die ist legendär. FCB oder FCZ, Sechseleuten oder Morgenstreich, Leckerli oder Luxemburgerli. Die beiden Städte sind im ständigen Wettstreit, wer da besser ist. Ein heikles Unterfangen also, wenn sich Zürich in Basel selbst darstellen will. Martin Jordan.
Ohne Telefon läuft am Zürcher MUBA-Stand gar nichts. Man muss schon einen der 10 Telefonhörer abnehmen und lauschen, was geboten wird.
In welcher Minute hat Julian Filippescu 2006 im Fußballspiel zwischen dem FC Basel und dem FC Zürich das 1:2 Siegesgoal für Zürich geschossen?
Die Antwort schmerzt das Basler Fußballherz noch heute.
In der 93. Minute. Darum ist Zürich dann Meister geworden.
Entschädigt werden Basler Fußballfans an einer anderen Telefonstation von Boris Miljanic, dem Captain der Zürcher Grasshoppers.
Ja, wir sind eigentlich keine grosse Konkurrenz für den FC Basel. Also beide Zürcher Clubs nicht im Moment.
Und das wird noch lange so bleiben, könnte man hämisch ergänzen. Die Gelegenheit dazu haben die Leute am Zürcher MUBA-Stand.
Guten Tag, das ist die Combox von Boris Miljanic, Captain von der Grasshopper. Sie können mir nach dem Piepton eine Nachricht hinterlassen.
Was auf die Combox gesprochen wird, kann man sich gleich an der langen blauen Bar anhören. Dort können bei einem Glas Zürcher Wein sämtliche Reaktionen der Besucherinnen und Besucher mitverfolgt werden. So hört man auch, ob Quizfragen richtig beantwortet werden oder wie die Leute versuchen, einen Satz in Basler oder Zürcher Dialekt nachzusprechen.
Gestern bin ich mit dem Lieni von Bühli gegen Kreidebüchsler sammeln.
Schmunzeln, Augenzwinkern und Selbstironie. Drei Stichworte, die den Zürcher Auftritt an der MUBA bestimmen. Man muss sich Zeit nehmen, um den Zürcher Stand zu erkunden. Vor allem muss man sich hineinwagen, denn der Stand empfängt einen nicht mit offenen Armen, macht gar einen verschlossenen Eindruck. Wer sich aber in die symbolisierte weiße Ohrmuschel hineinbegibt, wird mit akustischen und optischen Darbietungen belohnt, auch wenn die Aufnahmen aus den alten Telefonapparaten bisweilen scheppern und die 3D-Panoramabilder der Stadt Zürich nicht den gewünschten Effekt haben. Im Vordergrund stehen die Wortbeiträge. Und die können, wie das Beispiel der Zürcher Slam-Poetin Hazel Brucker beweist, auch mal ironisch bösartig sein.
Ja, warum nur finden wir Zürcher die Basler so ekelhaft? Ist es wirklich nur wegen ihrer schrecklichen Fasnachtskultur, die sie dann auch noch provokativ die drei schönsten Tage nennen und in allen Medien speziell erwähnen müssen? Oder liegt der Hass tiefer verwurzelt? Warum können wir uns denn nicht einfach vertragen, so wie es sich gehört?
Diese Frage war für das Konzept des Zürcher Auftritts an der MUBA maßgebend. So sagt die Ausstellungsverantwortliche Katrin Rebsamen.
Da das Thema Basel-Zürich immer wieder auftritt, Konkurrenzdenken, Klischees von beiden Städten über die andere, haben wir gesagt, dem wollen wir entgegenwirken mit einer humorvollen Einladung zum Dialog.
Ob die Besucherinnen und Besucher die Einladung annehmen, zeigt sich in den kommenden 10 Tagen. Wenn die MUBA zu Ende geht, wird auch auskommen, ob den Leuten das Zürcher oder das Basler Trinkwasser besser schmeckt. Mein Test ergab, dass das Basler Wasser weicher und spritziger ist als das Zürcher. Aber zugegeben, ich bin schließlich Basler.
Martin Jordan. Nach 13 Monaten Protesten, Unterdrückung und Blutvergießen schweigen uns seit gestern also mehr oder weniger die Waffen in Syrien. Wir reden darüber im Tagesgespräch, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Georg auf der Mauer.
Der Start einer nordkoreanischen Rakete wird weltweit scharf kritisiert. So warnt China vor Aktivitäten, die die Stabilität in der Region gefährden könnten. China gilt als wichtigste Stütze des nordkoreanischen Regimes. Die Konferenz der Berggemeinden will, dass Baugesuche für zwei Wohnungen noch bis Ende Jahr bewilligt werden können. Auch der Kanton Bern vertritt diese Haltung, wie die bernischen Behörden bekannt gaben. Der Trainer des Zürcher Fußballvereins Grasshoppers, Ciriaco Forza, tritt nach dem morgigen Spiel gegen die Berner Young Boys zurück. Dass sich GC von Sforza trennt, ist bereits seit Ende März bekannt. Ursprünglich war aber geplant, dass Forza Ende Saison gehen würde.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.